Im Moment, glaube ich, würde es jedem, der bei klarer Geiste die Gegenwart betrachtet, sehr schwer fallen, plausible Horizonte der Hoffnung zu entwerfen. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle derzeit sehr bekümmert und auch die ganze Gesellschaft gleichsam untergründig in eine Form der Trauer versetzt.
Herzlich willkommen in der Fondation Baylor. Das weltbekannte Museum feiert seinen 25. Geburtstag. Und wir haben 5 Gäste hierher nach Rhien bei Basel eingeladen, um mit ihnen über ihre ganz persönlichen Eindrücke und Zugänge zur Kunst zu sprechen. Ich bin Stefanie Müller-Frank, Journalistin und Podcasterin, und bei mir heute zu Gast ist Wolfram Eilenberger.
Wolfram Eilenberger ist ein mehrfach preisgekrönter deutscher Schriftsteller und Philosoph. In seinen Büchern vereint er Biografie, Epochenbild und Philosophievermittlung zu einem neuen Genre des polyphonen Sachbuchs. Als Publizist und Kolumnist entwickelt er neue philosophische Perspektiven auf Fragen der Politik, der Kultur oder des Sports. Sein Buch »Zeit der Zauberer – Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929« wurde mit dem Bayerischen Buchpreis sowie dem Französischen Literaturpreis ausgezeichnet.
Ja, herzlich willkommen, Wolfram. Vielen Dank fürs Kommen.
Meine Freude.
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir stehen ja jetzt hier noch so ein bisschen im Eingang vom Museum. Vielleicht so ein typischer Transitort, aber vielleicht ganz passend für unser Thema Krisen. Das ist ja auch immer so, ich würde sagen, nicht so ein Ort zum Verweilen, so eine Krise. Also wie hier so der Übergang von draußen nach drinnen, vielleicht auch so ein Übergang von einer Lebensphase in die andere. Man will dort nicht notwendigerweise stehen bleiben. Was würdest du sagen, ist so eine Krise eigentlich notwendig für eine persönliche Veränderung?
Also zunächst einmal stimmt es natürlich, dass Krisen Übergangszonen sind, so wie Schwellen oder Vorhallen oder Balkons, alles sehr interessante Orte, an denen man wo ist und dann noch trotzdem nicht in diesem Raum selbst. Das ist ein Chronotop, kann man sagen, eine Raumzeit, die besonders kritisch ist, weil sie einen Übergang bezeichnet. Und die Krise an sich ist natürlich als Begriff auch ein Übergangsbegriff, meistens der zum Tode. Denn die Krise aus sich kommt aus der medizinischen Heilkunst der Griechen. Und da ging es nicht ums Heilen. Es ginge um das Prognostizieren, ob der Höhepunkt der Krankheit dazu führt, dass der Patient aus dem Leben scheidet oder sich noch einmal berappelt und ins Leben zurückfindet. Insofern sind Krisen natürlich eminente Übergangsorte. Und tatsächlich würde ich denken, dass in persönlichen wie in gesellschaftlichen Entwicklungen diese Umbruchssituationen meistens auch entscheidende Situationen der Selbstfindung und Selbstbestimmung sind.
Ja. Gehen wir mal rein vielleicht. Jetzt spricht man ja oft von der Krise als Chance. Vielleicht greifen wir aber auch oft dazu, weil wir es so schwer aushalten, diese unproduktiven Zeiten. Was würdest du sagen? Also ist es eigentlich wichtig dafür, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln oder sogar für die Entstehung von Kunst, oder ist es eher so ein Behilfskonstrukt von uns?
Zunächst einmal würde ich vielleicht bezweifeln wollen, dass Krise der richtige Begriff ist, um unsere jetzige Situation präzise zu beschreiben. Niemand von uns kann sich an irgendeine Zeit biografisch erinnern, in der nicht Krise war. Das ist also zunächst einmal ein inflationärer Begriff. Und zweitens zeichnet sich die jetzige Konstellation, das ist ein Begriff, der mir eigentlich lieber ist, dadurch aus, dass sich gewisse Problemhorizonte ineinander verschalten und auch verdichten. Also wir haben eine politische Krise, wir haben eine ökologische Krise, wir haben eine wirtschaftliche Krise, wir haben vielleicht auch eine Sinnkrise. Und vor allem haben wir natürlich auch eine Horizontkrise in dem Sinne, dass es derzeit sehr schwer ist, eine Gegenwart in eine Zukunft zu entwerfen, wo diese Zukunft ein Versprechen in sich trüge. Das kann man als Chance beschreiben, weil die Not groß ist, und es wird oft gesagt, dass in diesen Notsituationen auch sich ein Fenster in eine neue Rettung oder in eine neue Form des Zusammenlebens öffnet. Im Moment, glaube ich, würde es jedem, der bei klarer Geiste die Gegenwart betrachtet, sehr schwer fallen, plausible Horizonte der Hoffnung zu entwerfen. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle derzeit sehr bekümmert und auch die ganze Gesellschaft gleichsam untergründig in eine Form der Trauer versetzt.
Ja. Vielleicht gehen wir mal oder fangen an mit so einem Gemälde, was so eine Situation auch gut beschreibt.
Der Raub der Sabinerinnen, das ist definitiv ein sehr auch düsteres Bild, also das auch wirklich im Kontext einer Krise entstanden ist, nämlich im Kontext der Kuba-Krise 1962. Und Picasso bezieht sich ja immer wieder auf solche politischen Ereignisse, also auch bei seinem vielleicht bekanntesten, berühmtesten Bild Guernica, das 1937 entsteht. Das entsteht ja im Kontext des spanischen Bürgerkrieges. Und für den Raub der Sabinerinnen hat man den Eindruck, dass er fast auch über Guernica nachdenkt und das eigentlich 30 Jahre später nochmals neu überdenkt, neu kontextualisiert und aber wirklich auch eine Art Rückgriff auf dieses frühere Krisenbild vornimmt. Tatsächlich gibt es auch Motive in diesem Bild, wie das Pferd, die stürzende Frau, die Frau als Leidtragende. Das sind Motive, die auch eben schon in Guernica vorkommen. Also es ist wie auch ein bisschen eine Paraphrase auf Guernica im Kontext einer anderen, damals aktuellen Krise, eben der Kuba-Krise.
Ja, der Raub der Sabinerinnen von Pablo Picasso. Eigentlich, das Gemälde kam mir lange sehr historisch vor, weil es so ein klassisches Sujet hat, weil es so ein Historiengemälde ist, was auf ältere Bezug nimmt und weil es so, ja, so dieses Kriegsgeschehen, ne? Also wir wissen, Picasso hat das gemalt zum Zeitpunkt der Kuba-Krise 1962 und der Kalte Krieg kam uns lange so weit weg vor und jetzt plötzlich sind wir wieder mittendrin.
Ja, das ist interessant, dass das zur Zeitpunkt der Kuba-Krise war, weil man sich heute kaum noch klar macht, wie sehr die Welt zu dieser Zeit unter Strom stand und wirklich auch in einer Situation war, in der es nicht klar sein würde, wie sich die Dinge entwickeln. Natürlich ist dieses Kriegsthema für Picasso, soweit ich orientiert bin, ein sehr durchgängiges. Dieses Bild erinnert ja auch in der Formsprache noch an vielleicht das bekannteste, an Guernica. Vielleicht zwei Gedanken auch zu der Idee des Raubes der Sabinerinnen. Das ist ja zunächst mal eine mythische Geschichte. Und Geschichten, die man Mythos nennt, griechisch heißt ja Mythos nichts anderes als Erzählung, sind eigentlich Geschichten, die wir uns erzählen, um zu wissen, wer wir sind. Es sind also identitätsstiftende Erzählungen in einer Zeit, die vor der historischen Zeit liegt. Und das ist bei diesem Raub der Sabinerinnen natürlich auch so. Und zunächst einmal ist interessant, dass das ja eine Geschichte über Männer und Frauen ist, in denen die Frauen ein Objekt sind zur Konstitution einer Stadt, in dem Fall Rom. Das ist ja das, was den Mythos eigentlich motiviert. Und was auch interessant ist an diesem Bild, finde ich, was man besonders stark sieht, dass es ein Bild ist, das zwischen Tier und Menschlichkeit jongliert. Wir sehen den Täter mit dem Dolch, den Gewalttätigen, wir können vermuten einen Mann, und wir sehen eine Frau, und in dem Mantel oder in der Brust des Täters erscheint dann ein Kuh oder ein Stier, auf jeden Fall ein Tier. Und das zeigt, glaube ich, auch, und das würde man in Picassos Bildern, glaube ich, immer wieder sehen, dass Gewalt etwas ist, was sowohl das Opfer als auch den Täter entmenschlicht. Wir denken ja oft so, dass die in Gewaltsituationen nur die Opfer leiden. Aber ich glaube, es gibt eine sehr benennbare Dialektik in der Gewalttat, die natürlich auch den Täter im Moment der Tat entmenschlicht. Und ich finde, das sieht man an diesem Bild besonders klar. Mit beiden geschieht etwas. Und natürlich für mich fast das Eindrücklichste an diesem Geschehen ist, das ist ja auch ein Bild einer Klage. Da ist ein grotesk verformter Mensch, ein weiblicher Körper. Aber die Klage geht nicht, wie man es aus sakralen Bildern kennen würde, zum Himmel, zu einem Gott, sondern der Körper ist umgedreht. Es ist eine irdische Klage, die nach unten weist. Und es ist eine Klage, die den Betrachter adressiert, weil dieses weibliche Gesicht des Leidens einen direkt anschaut. Und so könnte man auf den Idee kommen, dass da auch aus einer sakralen Bildsprache eine Art Umkehrung vorgenommen würde, dass nämlich nicht mehr der liebe Gott angeklagt wird, sondern der Mensch selbst, dass also die Ursprünge der Gewalt in die Immanenz versetzt werden und nicht mehr in die Transzendenz. Und das ist sicher eine Erfahrung, wir werden mit den anderen Bildern, glaube ich, darüber noch sprechen, dass gerade im 20. Jahrhundert die Malerei als Auseinandersetzung mit eminenten Gewaltsituationen eben nicht mehr an Gott oder an Heilsgeschehen adressiert, sondern sich immer in diesen menschlichen Raum bewegt. Und dieser menschliche Raum wird dann in extremen Gewaltsituationen eben auch zu einem Raum, in dem der Mensch zum Tier wird. Und auch das sehe ich in diesem Bild dargestellt. Und jetzt müsste man das in die Gegenwart sehen, nämlich die Frage, wie uns kriegerische Erfahrungen derzeit neu einholen.
Ja, und ist es nicht schmerzhaft berührend, wie man an die Ukraine denkt und an das Leid, das die Opfer dort erfahren oder auch an die Gewalt?
Das ist bestimmt so. Man könnte aber auch sagen, es ist schmerzhaft berührend, dass wir einen Ukraine-Krieg brauchen, um uns vor den Geist zu führen, dass diese Welt auch seit dem Nachkrieg immer im Krieg war. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation. Wir sind im Jahr 2022 und tatsächlich hatte ich im September, als ich das Begräbnis der Queen im Fernsehen sah, wie es viele andere Menschen auch taten, zum ersten Mal den Gedanken, dass das, was wir Nachkrieg nennen, jetzt in diesem Jahr 2022 wirklich vorbei ist. Weil die Queen eine Gestalt war, die ab 1950 diesen Nachkrieg als eine ikonische Gestalt begleitet hat und dass wir im Jahr 2022 zum ersten Mal wieder eine eminent kriegerische Situation in Europa haben und dass sich hier wirklich eine Epoche von mehr als 70 Jahren schließt. Aber man sieht auch an diesem Bild 1962, dass diese Epoche immer wieder von kleinen Mikrobrüchen und kriegerischen Einbrüchen belastet war. Und die Kuba-Krise war so eine, es war natürlich auch eine Krise, die gezeigt hat, dass eine gewisse Form von Abschreckung funktioniert, sich als funktionstüchtig erwiesen hat. Und auch aus dieser Situation treten wir derzeit heraus.
Ja. Und man sieht auch schon die Angst vor dem, was passiert, wenn es doch eskaliert.
Ja, natürlich. Und man sieht auch die Hilflosigkeit. Das ist ja ein Körper, der seine Gliedmaßen selber gar nicht mehr kontrolliert, der gleichsam grotesk zerfasert. Und das ist, glaube ich, eine Selbstauflösung, wenn man sich überlegt, wie man Angst empfindet. Dieses wabernde, sehr unklare, auch unkontrollierte Gefühl, dann ist es oft das Gefühl, dass man selber gar nicht mehr Herr seiner selbst als Leib ist. Und da hat Picasso, glaube ich, eine sehr schöne Sprache gefunden. Was eben auch interessant ist, dass es einerseits eine animalische Wildheit gibt und andererseits durch eine doch noch geometrisch inspirierte Formensprache, ich denke, auf einer formalen Ebene so eine Art Technikkritik gibt, dass nämlich diese Technik, die wir im 20. Jahrhundert entwickelt haben, keine Form der Zivilisierung wurde, sondern eine der ultimativen Gewaltexzesse. Das ist ja eine große Figur des 20. Jahrhunderts, dass es eine Art Dialektik der Aufklärung gibt als technische Aufklärung. Und Picassos Bild von Guernica, wie auch dieses, ist ja fast so eine Art Weltgeschichte. Da kommt das Tier, da kommt der Mensch und dann kommt es ein leidender Körper, der in ganz archaischer und auch moderner Weise sich selbst verliert.
Wir haben einen ganzen Raum, der Anselm Kiefer gewidmet ist. Und unter anderem wird auch Lilith ausgestellt. Das ist tatsächlich eines der allergrößten Werke, die wir hier in der Sammlung haben. Dadurch auch immer recht schwierig aufzubauen. Es zeigt eine verlassene Stadtkulisse, auf die man aus der Vogelperspektive draufschaut. Also das allein ist schon mal recht irritierend, wenn man vor diesem wirklich fast 6 Meter breiten Gemälde steht. Dann blickt man auf eine verlassene Stadtfassade und darüber, beziehungsweise für uns davor, ist ein Flugzeug angebracht als dreidimensionales Objekt, ein Kampfjet, der über diese menschenleere Geisterstadt fliegt. Also es ist ein Gemälde, was allein wegen der Größe, aber auch wegen dieser Thematik beunruhigt und verstört. Und dazu kommt, dass Anselm Kiefer das Gemälde Lilith nennt. Und Lilith ist ja eine Figur aus der vor allen Dingen hebräischen Legende und dieser Legende nach die erste Frau von Adam, die aber ihm ungehorsam war, beziehungsweise die nicht nach seiner Pfeife tanzen wollten, sagen wir so, und ihn verlassen hat. Eigentlich als emanzipierte Frau, aber in dem damaligen Kontext wurde das natürlich sehr negativ gedeutet und heute gilt sie als Dämonin, die Unglück bringt, durch die Welt umherschweift und als Unglücksbotin fungiert. Und mit dieser Thematik dann auf das Flugzeug zu schauen, was über diese verlassene Stadt fliegt, hat natürlich wirklich etwas, worüber man gar nicht weiter nachdenken möchte, denn es hat so ein bisschen was von Apokalypse und viele Assoziationen, die einem da kommen, die aber durchweg eigentlich negativ konnotiert sind.
Ja, dieses Gemälde von Anselm Kiefer ist riesig.
Ja, das ist ein Gemälde, das einen spüren lässt, was ein Bild ist und was ein Bild vermag. Das ist natürlich auch übermächtig, fast gewaltsam, könnte man sagen. Und das ist wieder ein Bild, das vom Titel her auf einen Mythos anspielt. Ein Mythos, der eigentlich die Frage beantwortet, wie das Böse in die Welt kam. Und man könnte sagen, es ist eine zweite Geschichte vom Fall der Erde in die Sünde, weil es gibt die Frage, wie Satan und Gott zueinander stehen. Und hier ist eben die Frage, wie Adam und Lilith zueinander stehen. Und wenn wir vorhin ein Bild sahen bei den Sabinerinnen, in der die Frau das Opfer von Gewalt und Bösem ist, dann kann man sagen, ist sie hier in gewisser Weise, in diesem Mythos zumindest, die Ursache, weil das ist eine Frau, die sich widersetzt, die ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und auch Triebe auslebt, die sich Adam als Gleichen stellt. Und jetzt kann man fragen, wie kommt man von Lilith auf so eine monumentale Ansicht einer Stadt, die wohl Sao Paulo ist, aber jede größere Metropole der Welt sein könnte. Und
vielleicht beschreiben wir mal kurz. Also man sieht eigentlich so einen Papierflieger, der aber was sehr Harz hat, also ist, glaube ich, aus Blei. Und an ihm hängen so schwarze Haarsträhnen. Und dieser Flieger, der schwebt so über der Skyline von Wolkenkratzern.
Ja, so eine Panoramaansicht einer Metropole aus der Sicht eines Fliegers, der als Papierflieger sichtbar ist. Und zunächst mal könnte man sagen, dass das ja nicht unbedingt wie eine lebendige Stadt aussieht. Es könnte auch eine ausgebombte Stadt sein. Es könnte eine Stadt sein, die wir heute mit Kharkiv oder anderen Kriegsschauplätzen oder Syrien verbinden. Also es gibt Bilder von Aleppo, die dieser Ansicht gleichen.
Es wirkt sehr bedrohlich.
Es wirkt sehr bedrohlich und natürlich ist die Brüchigkeit der Welt materiell in diesem Bild spürbar, weil es aus lauter kleinen Rissen besteht. Und man würde sich gar nicht wundern, wenn es vor den eigenen Augen zu Staub zerfiele. Und das ist ja auch ein Teil dieser Idee. Was natürlich ganz interessant ist, ist für mich, sind die schwarzen Haare. Was diese Haare eigentlich wollen. Wir leben ja gerade, dass in Iran eine Revolution ausbricht, weil die Haare offenbar ein Problem sind. Und philosophisch kann man sich immer fragen, was macht die Haare eigentlich so unheimlich? Und meine Vermutung, die hat sehr viel mit Lilith zu tun, ist, dass die Haare wachsen und dem Willen des Menschen nicht unterstellt sind. Sie haben also eine Art triebhafte, naturhafte Tendenz, dass sie sich von nichts, was wir Willen nennen, kontrollieren lassen. Und ich glaube, in religiösen Gemeinschaften ist das Haar einerseits immer etwas, was gefeiert wird, weil es Vitalität ausstrahlt, gerade bei Männern.
Andererseits sehr kontrolliert wird.
Natürlich, insbesondere in Form des Kopftuches, weil damit die weibliche Lust als eine potenziell revolutionäre Kraft verbunden ist. Und so ist
da
es.
Da muss ich auch an diesen Mythos denken von Samson, oder mit dem Haar. Okay. Vielleicht du kannst sie bestimmt besser erzählen.
Nein, da geht es um Potenz, letztlich um sexuelle Potenz. Und das weibliche Haar, das dann eben von diesem Schleier bedeckt wird, das ist natürlich eine Form der Unterdrückung genau dieser Urkraft, für die Lilith steht, als die erste ihrer selbst und ihrer Lust bewusste Frau. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich, wie Kiefer sozusagen dieses sehr alte, uralte Motiv jetzt in eine Stadt und in einen Flieger transportiert. Und die Frage ist eigentlich, warum macht er das und warum ist das ein Papierflieger?
Ich muss ja zugeben, ich musste sofort an die Terroranschläge von 9/11 denken.
Ja, also da, ich denke.
Obwohl ich weiß, dass er es vorher gemalt hat.
Ja, also ich dachte auch sofort daran und da kann es einen ja ein bisschen unheimlich anwehen, um im Papierfliegersprech zu bleiben, weil große Kunst immer auch so eine Art Prophetie in sich trägt und weil manchmal hat man das Gefühl, dass Kunstwerke Dinge, die später entstehen, träumen, abbilden, schon früher antizipieren. Aber antizipieren ist viel zu technisch. Ich glaube, es ist wirklich eher eine Form von Zukunftsträumerei, auch von dunklen Träumen. Und wenn man dieses Bild sieht, ist es von 1997, ja. Also 4 Jahre vor dem Anschlag, dann kann man sagen, dass da ein großes künstlerischer Geist Dinge erspürt hat, die dann Wirklichkeit wurden. Und natürlich ist es auch so, das ist vielleicht ein ganz trivialer Punkt. Wir haben ja noch nicht so lange eine Zeit, in der wir diese Bilder aus dieser Perspektive überhaupt haben. Die mussten ja sehr lange imaginiert werden, aber heute in der Zeit der Drohnen und der Flugzeuge und viele anderen Dinge sind uns diese Stadtansichten als materielle Bilder total gegenwärtig. Es gab aber, das ist ja erst seit 100 Jahren, würde ich sagen, der Fall, dass wir Städte überhaupt als Menschen aus der Luft in dieser Weise zu sehen bekommen. Und da kommt natürlich auch wieder eine transzendente Figur ins Spiel. Das ist ja die Art und Weise, wie wir uns vorstellen, dass Gott die Welt sieht. Und mit dieser Erhebung und der Möglichkeit, die Welt von oben oder wie Spinoza sagen würde, sogar sub specie aeternitate zu sehen, aus einer sehr, sehr distanzierten Perspektive, werden eben auch andere Dinge sichtbar. Und ich glaube schon, dass man dieses Bild auch so deuten kann. Das ist ja das Bild einer zivilisatorischen Verheerung. In dieser Stadt will niemand leben, in dieser Stadt will niemand sein. Und tatsächlich, es gibt in São Paulo einen Turm, auf dem ich auch mal stand. Ich glaube, es ist diese Perspektive, dieses Bildes, in dem man eben diese 20-Millionen-Stadt sieht. Und man sieht nichts außer grauen, eigentlich menschenfeindlichen Bauten. Und das geht unendlich weiter. Und wenn man sich irgendwie überlegt, was wir mit dieser Welt angestellt haben, dann ist dieser Blick auf São Paulo einer der Blicke, die besonders eindrücklich sind.
Lass uns mal näher rangehen. Das Bild selbst sieht ja fast verwundet aus. Also da sind ja wie Brocken schon abgesplittert. Also ich stelle mir vor, dieses Bild muss ein Albtraum sein für Restauratorinnen und Restauratoren.
Ja, oder vielleicht sollte man dieses Bild auch einfach zerbröseln lassen, weil die Zeit als Faktor innerhalb des Verfallsprozesses ja auch etwas Schönes ist. Man könnte sagen, dieses Bild ist dem Verfall gewidmet, wie alles, was existiert, dem Verfall gewidmet ist. Wir werden alle zerbröseln. Dieser Planet wird zerbröseln und wahrscheinlich irgendwann auch dieses Universum. Das ist eine interessante Frage, inwieweit man jetzt gerade Bilder von Kiefer wirklich restaurieren sollte oder sie der Zeit selbst überlassen sollte. Und ich finde, dieses Bild schreit danach, lasst mich verfallen. Das ist dann eigentlich schon eine sehr souveräne Geste eines Künstlers auch.
In Memory of George Dyer, das ist ein dreiteiliges Gemälde, wie oft auch bei Altarbildern, er greift auch auf dieses Thema zurück, drei große Gemälde, die eigentlich jedes Mal den verstorbenen George Dyer in verschiedenen Posen und in den verschiedenen Kontexten zeigt. Einmal sieht man ihn so als Schattenfigur, fast so im Begriffe, in den Tod zu gehen, in einem Hotelraum oder Hoteltreppenhaus, das so ein bisschen an französische Hotelräume erinnert. Und tatsächlich bringt er sich auch in Paris um. Dann gibt es eine Szene, wo man ihn immer sehr auch, wie soll man sagen, leidend sieht als Boxer. Denn George Dyer hat auch wirklich geboxt, also hat auch also diese physische Betätigung. Und dann sieht man ihn einmal praktisch vor einem Spiegel und man sieht, wie sein Gesicht sich auch auf einer Tischplatte nochmals spiegelt. Also so ein bisschen diese Verdoppelung, auch wahrscheinlich so ein bisschen eine Reflexion über Bild und Abbild, was bleibt von einem Körper, der verschwindet im Bild. Um das geht es ja letztlich in diesem Triptychon. Also es ist eigentlich ein Dreifach-Porträt von George Dyer, kann man sagen, in verschiedenen Situationen.
Ja, dieses Triptychon von Francis Bacon, das muss man auch im Original sehen, oder? Also auch mit dieser Rahmung, es ist wirklich wie so ein religiöses Altarbild.
Na klar, es ist ja auch eine sakrale Form und als sakrale Form gedacht. Und es handelt natürlich auch von einem Ereignis, in dem Sakralität immer schon eine Rolle spielt, nämlich dem Tod, dem Ableben, in diesem Fall eines geliebten Menschen. Es war ein Liebhaber oder eine Beziehung, die dort jetzt im Bild verarbeitet wird. Und das ist ja zunächst auch mal etwas, was viel zu sehr vor unserer Nase liegt, als dass man es oft sagt, dass die Menschen, die sterben, für uns eigentlich nur noch als Bilder existieren. Dass der Tod also eine Form der Bildwerdung ist. Und ich würde dieses Triptychon vielleicht sozusagen als eine Prozessbeschreibung der Bildwerdung eines Menschen in der Erinnerung sehen.
Ja, links der Absturz, in der Mitte vielleicht so der Übergang. Wir haben auch hier wieder die Transitsituation im Treppenhaus, auch hier die Schwelle mit dem Übergang vielleicht zum Tod. Und rechts, da haben wir schon eine Bildwerdung, wobei die seltsam ist. Ne? Die ist wie so zweigeteilt, wie so aufgeklappt wird das Bild, noch wie so ein Kartenhaus.
Das stimmt. Also Was man hier erst zuerst linke Hand sieht, ist ein Körper, der noch lebendig ist, aber der eine Verformung aufweist, die übrigens ganz ähnlich ist der Verformung des Raubes der Sabinerin. Das ist fast eine ähnlich groteske Bildsprache, in der die Gliedmaßen unförmig schon sind und verrenkt sind. Und der schaut von unten nach oben. Das heißt, er hat auch eine Form, dass ihn da etwas anschaut oder er etwas anschaut, vielleicht in dem Bewusstsein seiner eigenen Endlichkeit. Und in der Mitte ist dieses sein Hotelzimmer, wie es bei Bacon, wie ich las, ja immer diese beengten Situationen des Übergangs gibt, die Schwellen, die Stufen. Stufen sind natürlich auch immer erotisch aufgeladene Zonen, das weiß man schon bei Casanova, wenn man zusammen die Stufe hochgeht, da ist immer eine besondere Sinnlichkeit im Spiel. Und auch da sieht man, dass die Gliedmaßen, die verformt sind von links, schon in diese eine wartende Gestalt mit eindringen. Das ist also auch eine Form von, würde ich sagen, Vermischung von zwei Körpern, die da ineinander übergehen. Und natürlich ist die eine Figur als erinnernde Figur selbst ein Schattenmann, ist ja selbst eine Form von Tod, der da schwarz ausgeschnitten als Relief ist. Und der dritte Teil, das ist tatsächlich der rätselhafteste, das würde ich auch sagen, in dem das Porträt ja nochmal auf einen Tisch gekippt wird. Ich weiß gar nicht, ob es dieselbe Person ist oder nicht, vielleicht sind das auch beide. Aber woran ich immer denken müsste, wenn man diese beengten Räume sieht und die Trauer, da gibt es natürlich, ich glaube, das spielt ja auch in Paris, dieses Bild, also dieses Hotelzimmer ist in Paris. Es gibt ja diesen sehr seltsamen und oft zitierten Satz von Sartre, dass die Hölle, das sind die anderen. Das ist ein Theaterstück, das heißt geschlossene Gesellschaft und es spielt in extrem beengten Räumen, da sind drei Personen. Und man hat das immer, generell deutet man es so, dass das Leben mit anderen Menschen schwierig ist, was stimmt, aber trivial genug ist. Was Sartre mit diesem Satz eigentlich meint, und das hat sehr viel mit diesem Bild zu tun, meine ich, dass der Zustand des Todes für denjenigen, der stirbt, deswegen so unangenehm ist, weil die anderen dann bestimmen, wer er war. Die anderen haben dann das Sagen darüber. Genau. Und diese Bildwerdung ist ein Gewaltakt. Und für einen Existenzialisten oder für einen Menschen, der seine Selbstbestimmung in die eigene Hände legen will, ist das die unangenehmste Situation. Man ist nicht mehr da und andere Leute entscheiden, wer man war. Und zwar dadurch, dass sie Bilder erzeugen. Und natürlich haben das auch irgendwie diese düsteren Visionen von Bacon, die könnten ja eigentlich auch Bilder aus der Hölle sein oder eine Art Gruselkabinett. Aber es ist eine ganz wichtige grundphilosophische Situation, dass in dem Moment, in dem wir nicht mehr da sind, zeichnen andere Männer Bilder von uns und das sind die Bilder, die bleiben und die im Nachhinein darüber verfügen, wer wir waren. Das ist eigentlich ziemlich brutal, wenn man sich das überlegt.
Insofern ist das nachvollziehbar, warum das so was Doppeldeutiges hat, ne? Also
ja, genau. Man könnte sagen, es ist eine Ambivalenz, aber es ist auch ein Kippen. Jemand kippt entweder vom Bild in die Welt oder man könnte es ja auch andersrum denken, dass kann man bei Bildern ja nie sagen, wie Bewegung zu deuten ist. Man könnte sagen, vom Tisch ins Bild. Auf jeden Fall ist diese Bildwerdung als etwas extrem Problematisches dargestellt. Und wenn wir jetzt von Krisen sprechen und der letzte Übergang zum Tod, das ist nicht nur die größte Krise, die wir haben, es ist eben auch eine Krise, in der wir zum Bild werden. Und viele Bilder der Moderne haben natürlich die Idee dessen, was ein Bild überhaupt ist, in sich eingeschrieben und das sieht man hier auch, denke ich.
Ist es vielleicht auch entscheidend, dass Bacon versucht, mit dem Bild den Verlust irgendwie erträglich zu machen oder zu kompensieren?
Das ist so eine tröstliche Idee, dass Kunst uns über diesen Verlust hinwegbringt. Man könnte auch sagen, sie intensiviert ihn. Sie hält den Trauer und den Schmerz lebendig. Insofern könnte ich mir ja gerade bei Bacon denken, dass es nicht darum geht, über etwas hinwegzukommen, sondern in einer Spannung zu verbleiben. Und das ist ja dann eine Spannung, in der andere als Schmerz, aber immerhin sehr präsent ist und sehr gegenwärtig. Insofern glaube ich, dass die Idee, dass man mit Bildern jemanden hinter sich lassen kann, eine Idee ist, die für Künstler wie Bacon vielleicht gar nicht die entscheidende ist, sondern es geht eher darum, dass man in diesem Bild im Schmerz verbleibt. Und das ist ja auch etwas, was man da am Ende sieht. Das ist, was auch immer man über diese Darstellung denken muss, eine unversöhnte Darstellung. Das ist gebrochen, das ist offen, das ist wie eine Wunde. Also es ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen.
Siehst du auch das Doppelgängermotiv?
Ja, das Doppelgängermotiv ist natürlich ein wahnsinnig unheimliches. Es wird auch schon im zweiten Bild angespielt. Ja, und nun könnte man sagen, Doppelgänger, die sind deswegen so schlimm, weil jeder Mensch einzig sein will. Es ist ja eine tiefe Kränkung, dass es von einem zwei gibt, was auch Zwillinge übrigens so unheimlich macht. Mhm. Es gibt ja viele Kulturen, in denen Zwillinge sogar am Anfang gleich umgebracht worden sind, zum Beispiel bei den Yoruba und so, weil man sagt, das kann nicht sein. Das ist eine Lästerung, dass zwei von dem Gleichen existieren. Und trotzdem gibt es ja eine Form der Zweisamkeit, nämlich die Liebe, indem wir einen Doppelgänger finden, der eben ein ganz anderer ist. Insofern glaube ich, dass Liebesbeziehungen die schönste Form sind, zu zweit auf der Welt zu sein. Aber die sind eben nur dann schön, wenn man nicht identisch ist.
Ja, und wenn man nicht so einen Verlust erlebt.
Ja, das weiß ja jeder, der liebt, dass der Verlust kommen wird. Das ist das Spiel, auf das wir uns einlassen.
Interessanterweise zeigen wir ja auch eine Lichtinstallation oder eine Skulptur, Lichtobjekt von Felix González Torres, also einem zeitgenössischen Künstler, der aber sehr früh verstorben ist, schon in den frühen 90er Jahren an AIDS. Und diese Lichterkette, das ist eigentlich wirklich eine einfache Lichterkette, die kann man aber so drapieren und präsentieren, wie man möchte. Also man ist da ganz frei. Man kann die auf den Boden legen, man kann sie aufhängen, man kann sie als Kurve inszenieren, man kann sie einfach als Linie präsentieren, hängend oder nicht. Und das ist eigentlich auch, ähnlich wie bei Francis Bacon, ist das eine indirekte Hommage auch an den verstorbenen Lebenspartner. Also die Werke von González Torres sind oft Reflexionen oder Metaphern auf den Tod, auf die Vergänglichkeit des Lebens. Und das ist hier auch der Fall. Und oft reflektiert er dadurch auch den Verlust seines Lebenspartners, der auch sehr früh an AIDS verstorben ist, ein paar Jahre vor Felix González Torres. Deswegen ist das auch, hat es einerseits etwas Poetisches, Leichtes, sieht ein bisschen aus wie eine Partydekoration, aber der Anspruch dahinter ist ein sehr ernsthafter, fast tragischer und dramatischer.
Was ja spannend ist, hier in der Ausstellung hängt jetzt direkt neben dem Triptychon von Francis Bacon die Lichterkette von Felix González Torres, und wir wissen, dass sie auch einen Verlust thematisiert. Also 20 Jahre später hat dieser Künstler sein Bild dafür gefunden, was sehr viel alltäglicher ist oder fast banal scheint, diese Lichterkette. Auf jeden Fall sehr viel tiefer gehängt oder minimalistischer, sagen wir mal so.
Das stimmt. Also da wird ja auch nichts mehr dargestellt. Das ist ja der Verzicht auf Darstellung eines Verhältnisses. Aber es ist natürlich jetzt zunächst einmal, um das Offensichtliche zu sagen, sind ja auch zwei Formen von Trauer von homosexuellen Menschen, die das in spezifischer Weise verarbeitet haben. Und dass die beiden so übereinander hängen, ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Hängung, so sagt man das ja bei Galeristen, nicht wahr, oder bei Museen, dass da ein Dialog entsteht.
Das Spannende ist, das hat mir der Kurator gesagt, diese Lichterkette dürfte auch auf dem Boden liegen. Oder es ist den Kuratorinnen und Kuratoren steht es frei, sie so zu hängen, wie sie das sinnvoll finden. Und ich finde es aber besonders schön, dass sie hier wie so zweimal hängt und dann auch nochmal runterhängt, weil sie auch die Glühbirnen aus dem Gemälde von Francis Bacon aufgreift.
Das stimmt. Und es ist vielleicht gar kein Zufall, weil wir immer von oben und unten jetzt sprechen. Vielleicht hätte man vor einigen Jahren das eher nach oben gehängt, aber das entscheidende Licht ist ganz in Bodennähe. Es weist nicht mehr nach oben, sondern es geht nach unten. Aber das stimmt. Jetzt sieht man den Dialog zwischen der Glühbirne im zweiten Bild von Bacon und den Glühbirnen hier. Das Licht wird ja immer mit Erhellung und mit Positivem verbunden, aber es gibt natürlich auch ein Licht der Erkenntnis, das eher schmerzhaft ist. Und diese beiden Bilder sind, glaube ich, eher schmerzhafte Lichter in diesem Sinne.
Hättest du, wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, dass Felix González Torres auch den Verlust von seinem Lebenspartner verarbeitet und auch auf AIDS Bezug nimmt, hättest du das assoziiert mit dieser Lichterkette?
Nee, überhaupt nicht. Einerseits kann man sagen, dass es dann schön ist, diesen Kontext zu haben, weil es einem dann ermöglicht, ein Verhältnis darzustellen. Andererseits sind ja gerade solche Kunstwerke gerade darauf angelegt, sich jeder Form von interpretativer Überschreibung zu entziehen. Das, was Susan Sontag Against Interpretation nannte. Ich denke, wer so ein Bild oder ein Kunstwerk macht wie diese Lichterkette, der hat zunächst einmal die Idee, dass da etwas wirken sollte, jenseits von Kontext, sondern in einer Form der unmittelbaren geradezu sinnlichen, körperlichen Ansprache. Also das hält beides offen. Ich finde es schön, dass ich das weiß, durch diese Gelegenheit jetzt. Und tatsächlich wäre ich, wenn ich es nicht wüsste, von diesem Bild so eingefangen gewesen, dass es mir unter Umständen sogar entgangen wäre, dass hier ein eigenes Kunstwerk mit Lichterkette hängt.
Ja. Mich berührt diese Lichterkette natürlich auch, weil ich es weiß, aber auch, weil sie sonst aus so einem, ja, fast banalen Kontext kommt oder sowas Alltägliches hat.
Ja, also das Interessante ist ja, dass elektrisches Licht was wahnsinnig Junges ist. Das ist uns das Selbstverständliche. Es gibt es erst seit 100 Jahren. Früher hätte man aus Trauer Kerzen genommen. Die Kerze ist das Symbol der Seele, die flackert. Und dieses Licht flackert nicht mehr. Es ist konstant und es ist sehr viel heller. Also wenn wir diesen Übergang von Immanenz, von Transzendenz in die Immanenz sehen, dann ist es auch der Übergang von der Flamme, die unverfügbar ist, zum elektrischen Licht, das uns verfügbar scheint. Und vielleicht ist das auch etwas, was in diesem Trauerbild des Lichtes mit ausgedrückt ist, dass die Elektrifizierung des Lichtes uns eine neue Form des Trauerns gegeben hat, die sich ganz fundamental von dem unterscheidet, was Menschen über Jahrtausende getrauert haben.
Ja. Diese historische Kontinuität lässt sich auch ganz gut mit diesen beiden, Kunstwerken irgendwie ziehen. Also genau,
auch,
wir haben hier das Triptychon, was ja immer noch sehr sakral ist, dieses Altarbild, was so der Andacht gewidmet ist, eines Verstorbenen, und dann hier wirklich 20 Jahre später diese, wie du sagst, Lichterkette aus Glühbirnen und nicht mehr Kerzen.
Genau. Was mir übrigens noch besonders auffällt, ist, ich weiß nicht, wie es mit der Rahmung steht, die Rahmung ist extrem dominant mit diesem Goldrahmen. Man könnte sich das gleiche Bild mit dunklen Rahmen vorstellen, da würde es anders wirken. Das ist ja, also so wie es gerahmt ist, vielleicht wollte es der Künstler so, ist ja fast ironisch, weil diese Rahmungen so, wenn man in einem amerikanischen Haushalt steht, da sind die Kinder in solchen Goldrahmen so ausgestellt. Es hat fast was Kitschiges.
Aber man ist sofort in der Kirche.
Natürlich, ja. Aber auch da würde man sagen, das Goldene, das war früher die Kirche, und heute ist es die Mittelstandsfeier der eigenen Kinder, die in solchen Goldrahmen gemacht werden. Und da geht das interessant ineinander über.
Da könnte dann auch die Lichterkette noch hängen.
Genau, das wäre dann besonders schlimm, und hier ist es besonders schön. Ja.
Ja, das Haus Poltergeist ist ein kleines Geisterhaus, das eigentlich erinnert so ein bisschen an verfallene Gartenschuppen, Dachböden aus Latten zusammengezimmert und sehr brüchig genagelt und auch noch mit natürlichen Elementen wie Ästen versehen. Aber das Ganze ist weiß gestrichen, und dadurch ist die Materialität eigentlich fast aufgelöst. Es ist die Hälfte zum Durchschauen und die andere Hälfte ist Material. Als ich zum ersten Mal ein Foto von dem Poltergeist sah, da war ich natürlich irritiert und erstaunt und dachte, ich muss das jetzt alles zusammenzimmern, diese tausende Latten und Äste und Verbindungselemente, die da auf dem Foto waren. Und dann bekam man aber das Manual geschickt und war doch beruhigt, dass es aus relativ wenigen Teilen nur bestand, die schon vorfabriziert sind, eigentlich eine Art Fertighaus. In 7 Elementen hier angekommen ist, große Kisten, die alle durchnummeriert waren, und eine wirklich prima ausgearbeitete Bedienungsanleitung von der Galerie, die dieses Werk zur Verfügung gestellt hat. Man brauchte nur 4 Leute, die die einzelnen Wände dann auch wirklich immer im Lot gehalten haben, während ein 5. das dann zusammengeschraubt hat. Und so kann man doch dieses Haus innerhalb eines knappen Tages aufbauen.
Wir sind eben schon mal kurz hier vorbeigegangen und du hast gesagt, Wahnsinn, du findest sie so toll, Rachel White Read mit Poltergeist.
Ja, also natürlich, Hütten sind für Philosophen spezifische Orte. Es ist gar nicht möglich, eine Geschichte der Philosophie ohne die Hütte als Denkort zu schreiben. Und das ist ja eine sehr spezifische Hütte. Vielleicht erstmal zu dem Titel Poltergeist. Poltergeist ist deswegen ein interessantes Phänomen, weil der Poltergeist eine Form der paranormalen Erscheinung ist, die nicht mehr auf andere Kräfte bezogen wird, sondern der Poltergeist ist etwas, was aus unserer eigenen Psyche kommt und uns einholt. Das heißt, was früher Dämonen oder übermenschliche Kräfte werden in der Figur des Poltergeistes sozusagen Eigenerscheinungen des Unbewältigten.
Die haben wir produziert.
Genau, das kann man sagen. Das ist auch ein Immanenzschritt. Ja? Den Poltergeist, den kann es nur geben, wenn man denkt, dass die anderen Geister gar nicht mehr da sind. Das muss alles aus uns selbst herauskommen. Und was an dieser Hütte natürlich interessant ist, ist, dass es eine versehrte Hütte ist. Eine Hütte, in der niemand mehr wohnen will. Eine Hütte, die extrem brüchig ist und auch nicht nur aus Materialien besteht. die wir Hütten normalerweise zusprechen, nämlich Holz, sondern auch anderen Pappmaché-artigen, sehr brüchigen. Das Erste, was man denken würde, ist wie bei den drei kleinen Schweinchen. Wenn der Sturm kommt, das wäre der Moment, in dem man wirklich rufen sollte. Für unseren Moment der Krise und natürlich auch diese philosophischen Hintergründe, Hütten sind ja die Denkorte des 20. Jahrhunderts. Also wenn die beiden großen Philosophen des 20. Jahrhunderts Wittgenstein und Heidegger waren, dann waren das beides Denker, die sich auf Hütten zurückgezogen haben, um ihre Philosophie zu formulieren. Und beides waren Denker, die das Unheimliche im Heimlichen betont haben. Im Deutschen ist es ja sehr schön, dass diese Heimlichkeit, die man in einer Hütte besonders extrem empfindet, immer auch etwas Unheimliches hat. Das Formen der ultimativen Geborgenheit, Formen der ultimativen Geworfenheit sind, wie Heidegger sagen würde. Und diese Ambivalenz der Hütte, die wird hier gleichsam explizit gemacht. Man würde denken, in der Hütte ist man sicher, in der Hütte ist man eins mit der Natur, in der Hütte ist ein Ruheort. Und diese Hütten sind ausgesetzte Hütten. In dieser Hütte ist man so ausgesetzt den Kräften des Daseins, wie man überhaupt nur sein kann. Insofern ist das vielleicht auch eine schöne Übertragung der Hüttenidee in eine Zeit des Nachkriegs, in der wir eben nicht mehr von der Welt als einer Geborgenheit denken können, sondern diese Welt ist ultimativ brüchig und unbeschützt geworden. Und das scheint mir so ein Eindruck zu sein, der ein wahnsinnig schönes Spiel ist mit dem, was Hütten für uns bedeuten und bedeutet haben und jetzt auch bedeuten.
Fragst du dich da auch, was ist hier passiert? Also gab es hier Krieg? Ja. Ist hier ein Sturm drüber gegangen? Gab es ein Unwetter, eine Überschwemmung? Also ich frage mich das deswegen, weil auch hier schon so Äste eingedrungen sind oder wie aus dieser Hütte hervorgewachsen sind. Also man hat das Gefühl, da ist irgendwas drüber gegangen über die Hütte, aber es ist schon länger her.
Das stimmt, das ist so eine Post-Katrina-Hütte, würde man sagen. Da war irgendwie ein Tropensturm oder eine Flut. Da waren mal Menschen, jetzt sind sie aber nicht mehr da. Es ist unbewohnbar. Und diese Begrifflichkeit der Unbewohnbarkeit, das ist vielleicht derzeit eine sehr zeitgemäße Metapher, weil wenn diese Erde unser Heim war und unsere Hütte, dann sieht diese Heimstatt Erde gerade so aus wie diese Hütte. Wir verlassen sie eigentlich unbewohnt und zwar aufgrund von Naturkatastrophen, die wir vielleicht sogar selbst ins Sein gerufen haben.
Das ist vielleicht das Unheimliche, was einen erst auf den zweiten Blick einholt. Also erst sieht man die Zerstörung und dann sieht man, es ist menschenleer und es ist alles weiß gestrichen. Also es ist wie so ausgelöscht, oder?
Ja, und natürlich an dieser Spannung, wenn wir jetzt von rezenten Krisen sprechen, es gibt das Oikos, den Haus, und es gibt den Öko, das ist die Umwelt. Und in dieser Hütte ist die Trennung gar nicht mehr vollziehbar. Es ist so, dass die Außenwelt und die Innenwelt miteinander verschachtelt sind. Die Äste, aus denen diese Hütte besteht, sind auch in die Hütte eingedrungen. Wenn ich jetzt sehr weit greifen würde, könnte man sagen, das ist zum Kunstwerk gewordene Anthropozän. Es gibt nämlich keine Unterscheidung zwischen Natur und Kultur mehr, sondern beide sind katastrophisch miteinander verschränkt. So gibt es für uns auch keinen Ort mehr, in dem wir uns wirklich zurückziehen können. Und es gibt aber auch keinen Ort mehr, in den wir hinausgehen können, um nur noch Natur zu finden. Und diese Hütte ist, würde ich sagen, eine Übergangshütte zwischen Natur und Kultur. Und das ist eine extrem brüchige. Es ist gar nicht wichtig, ob man ins Freie tritt oder ins Innere, weil der Unterschied verwischt ist.
Jetzt ist unsere Deutung sehr apokalyptisch hier. Mhm. Man könnte ja auch sagen, ja, das ist toll, das ist eine Hütte, die steht leer. Wenn jetzt Kinder vorbeikommen, die können sofort reingehen und spielen dort drin, weil sie so schön leer ist.
Also ich habe Kinder, du vielleicht auch. Ich würde meinen Kindern sagen, da geht er mal lieber nicht rein, da besteht extreme Einbruchsgefahr. Also ob die Hütte noch mal wird und ein Spielort ist, ich habe meine Zweifel.
Ich leider auch.
Das war der Podcast So gesehen, mit einer Werkauswahl zum Thema Krisen. Zu Gast bei mir war heute der Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die Fondation Baehler ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Und vom 30.10. bis zum 8.1. ist die Jubiläumsausstellung zu sehen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Alle weiteren Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt einfach an podcast@fondationbaehler.ch. So gesehen ist ein Podcast der Fondation Baehler in Zusammenarbeit mit Weltkunst, dem Kunstmagazin der Zeit. Zu Wort kamen, neben den Gästen, die Kuratorinnen Amelie Bader, Raphael Bouvier sowie der Leiter Art Handling Ben Ludwig. Redaktion und Konzeption Dorothee Dienes, Matthias Ehlert und Lara Rath. Moderation Stefanie Müller-Frank, Musik Benjamin Kilchhofer und Produktion Jochen Dreier und Martina Weber.